Also ein öffentlicher Raum ist ein Raum, an dem jeder Mensch ohne eine Begründung und ohne etwas dafür zu bezahlen sein kann. Und
also ich verbinde damit viel, also sowohl, also ich glaube vor allem ja eine Diskussion zwischen den Menschen, die dieses Thema, die oder ja, die betroffen sind von bestimmten Themen, und das kann ein Gespräch in der Bahn sein oder im Warteraum von der Arztpraxis. Das sollte aber auch über lokale Medien bis hin zu größer vernetzten Medien gehen, also Tagesschau oder und aber eben präsente Medien vor allem, also Öffentlichkeit, also Diskussionen finden ja auch auf Netzwerken, jetzt sage ich mal, von linken Gruppen statt, aber da finde ich, sind viele Menschen ausgeschlossen und mir geht es eher darum, viele Menschen wie möglich mitzunehmen, weil wir alle diese Gesellschaft ausmachen, und deswegen ist Öffentlichkeit, genau, ist dann aber auch Orte wie Lokalpolitikerinnen, also Ausschüsse sind Gremien, auch da muss Öffentlichkeit stattfinden, ja.
Aber Sie meinen auch sehr wichtig, dass Öffentlichkeit in öffentlichen Raum stattfinden kann. Ne? Wir reden zum Beispiel, dass wir sehen, dass viele jüngere Leute und Menschen zum Beispiel sich oft in Shopping Mall treffen, das sollte eigentlich uns ganz viel Sorge machen. Ne? Ich denke manchmal, diese Sorte Shopping Malls eine Sorte öffentlicher Räume sind, aber eigentlich müssen wir denken, dass wir in einem öffentlichen Raum sind, könnten wir fast machen, was wir wollen, ne? Nicht immer, ne? Wir sind nicht so frei, wir müssen bestimmte Regeln aufstimmen, aber zum Beispiel in einem Shopping Mall konnten wir nicht was Besonderes machen. Eine politische Aktion konnte da dort nicht stattfinden. Ne? Also wenn wir über öffentlichen Raum reden, reden wir über Konflikte, reden wir auch über Zugangsmöglichkeiten, und das bedeutet, dass Eigentum ist eigentlich eine der größten und die mächtigsten Zugangsmöglichkeiten und Zugangspolitik, die es gibt. Und dann könnten wir auch öffentlichen Raum im Gegensatz zu privater Raum. Das sind, denke ich, die wichtigen Merkmale, ne, von öffentlichem Raum.
Ein privater Raum ist ein Raum, an dem man sich schützt vor spontanen und vor zufälligen Begegnungen. Da in einem privaten Raum ist alles planbar, fast alles. Und für mich, ich bin ungern in privatem Raum und ja, bin auch bei mir zu Hause ganz selten und möchte eigentlich gar nicht in einer Wohnung wohnen, weil es mich einengt und ich fast Angst davor habe, dass alles zu fest wird, weil man alles planen kann.
Urbanität bedeutet für uns, dass sich die unterschiedlichsten Menschen in einer Stadt begegnen können. Die Zugänglichkeit zum öffentlichen Raum macht seine Qualität aus. Alle Menschen sollten die Möglichkeit haben, dort sichtbar sein zu können. In dieser Sphäre der Stadt lässt sich öffentlichkeitswirksam protestieren. Die Städterinnen können Forderungen stellen, die konkret ihren Alltag verbessern. Wie Mieter und Mieterinnen, die sich gegen ihre Entmietung wehren, Nachbarschaften, die einen Park oder Garten einfordern oder selbst gestalten, oder eben Proteste gegen den Verkauf von Häusern soziokultureller Projekte an profitorientierte Investoren. Unter dem Slogan Recht auf Stadt sammeln sich weltweit viele unterschiedliche lokale städtische Proteste. Begründet hat diese Forderung der französische Philosoph und Soziologe Henri Lefebvre Ende der 60er Jahre. Die Idee dahinter ist, dass alle Städterinnen Zugang zum gesellschaftlichen Reichtum haben sollen, dass sie uneingeschränkt auf die städtische Infrastruktur und das vorhandene Wissen zugreifen können. Das bezeichnet er als das Recht auf Zentralität. Außerdem spricht er vom Recht auf Differenz, also dass beim Zusammentreffen von Menschen eine gegenseitige Anerkennung entsteht und dass solch eine Begegnung eben auch ermöglicht, sich selber erkennen zu können. Zu dieser Auseinandersetzung in einer Stadt gehören auch Konflikte und der Zugang zu politischen Debatten über die zukünftige Stadtentwicklung. Das Recht auf Stadt ist eine radikale und emanzipatorische Forderung. Zentrale Bestandteile sind Teilhabe an der städtischen Gesellschaft und deren Infrastruktur und die Aneignung von städtischen Räumen durch ihre Bewohnerinnen und Bewohner. Kritik daran gibt es aus feministischer Perspektive. Städte wurden historisch zweigeschlechtlich geteilt, in öffentlich und privat. Der feministische Ausspruch, das Private ist politisch, prangert den historischen Ausschluss von Frauen aus der politischen Öffentlichkeit an. Wenn sich also benachteiligte Menschengruppen Raum aneignen, dann muss dies auch im privaten Raum geschehen. Und Themen aus der Privatheit sollten auch in der Öffentlichkeit verhandelt werden können.
Also es ist ein besetztes Haus gewesen. Wir haben ein Haus besetzt im Winter, im Januar 2016. Und dachten natürlich, dass es nicht besonders lang hält, dass wir nach 5 Minuten wieder raus müssen, nach 3 Tagen wieder raus müssen. Und dann war es aber alles sehr entspannt. Und wir sind natürlich in die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt, ja, wir haben dieses Haus geöffnet aus den und den Gründen und wir würden hier gerne bleiben und wir würden das und das gerne machen. Und zwar, unsere Forderung war, wir brauchen Platz für, also erstmal, wir brauchen Platz. Was ja auch eine legitime Forderung ist, meiner Meinung nach. Jeder Mensch braucht Platz für Soziales und Kulturelles im Groben. Und genau für Werkstätten und Diskussionsraum. Und noch genauer für ganz konkrete Gruppen, die sich treffen wollen, die keinen Platz in den Strukturen in Halle sehen bisher. Man sieht das jetzt auch, also es haben sich hier noch viel mehr Gruppen gefunden, die den Raum benutzen. Zum Beispiel Sportgruppen, so Yoga, Theatergruppen, Tanzgruppen und wie schon gesagt, Diskussionsrunden, Lesekreise und Gruppen aus der Uni, die in der Uni keinen Platz haben.
Häuser und Wahlen und im Wellenbad gibt's Wellen. Es gibt Arbeitslosenzahlen und im Stellenmarkt gibt's Stellen. Es gibt Normen und Tarife und die Charts und die Show. Und Zölle und Patente und Geld gibt's sowieso, denn die Welt ist was Gemachtes. Und du kriegst deine tägliche Kopie. Die Welt ist was Gemachtes. Bis da und dahin aus Notwendigkeit und der Rest ist Utopie.
Ich sehe da die Stadt, glaube ich, als Raum, als Gesamten und ja, die Hase wäre so ein Raum, aber habe ich auch schon gesagt, es braucht mehr solcher Räume, die auch noch gestaltet werden können und wo der Zugang, glaube ich, für alle einfacher ist. Ich kann nur so sagen, ich meine, die Hase hat jetzt schon bestimmte Bezugsgruppen sozusagen, die sich dort treffen und dadurch fühlen sich offensichtlich manche Menschen nicht angesprochen. Ich denke, es braucht diese Räume für alle Menschen, ja. Ja, es gibt Solidarity City, gibt es jetzt so seit Dezember, würde ich sagen, im Aufbau und das ist eine Gruppe, Zusammenschluss von Menschen, die aber auch wiederum Gruppen und Initiativen oder auch Verbände vertreten, die sich auf unterschiedlichste Art dafür einsetzen, irgendwie Halle zu einer solidarischen Stadt zu machen. Und das sagt, dass alle Menschen, die in einer Stadt leben, eben gleichermaßen am Leben in dieser Stadt teilnehmen und dieses auch mitgestalten können. Und diese Forderung, die bezieht sich halt auf alle Bereiche des Lebens. Sowohl Wohnen, Arbeiten, Ausbildung, soziale Leistungen, politische und kulturelle Teilhabe, medizinische Versorgung und eben auf alle Menschen, die in einer Stadt leben, unabhängig von Herkunft, zugeschriebener Nationalität, Aufenthaltsstatus, Sprachkenntnissen, körperlicher oder mentaler Verfassung, finanzieller Versorgung, Aussehen, Alter, Religion, Geschlecht, sexuelle Orientierung. Wir denken, dass auch ja der Weg in einer solidarischen Stadt in der Begegnung liegt, dass sich Menschen, genau eben diese Vielfalt ausmachen, die ich vorher benannt habe, dass die sich bewegen können und dass es eben dafür Räume gibt, und dass dann schon ganz viel Unterstützung und solidarisches Handeln passieren kann.
Magda von Solidarity City will mehr Beteiligung für alle. Beteiligung meint Informationsaustausch, meint aber auch, selbst Angebote machen zu können. Seien es nun Konzerte, Haus- und Wohnprojekte wie die HASI oder Beratungen in sozialen und vielleicht auch gesundheitlichen Fragen. Denn die gesetzlich geregelte Gesundheitsversorgung basiert bislang auf einem eher unsozialen Konzept. Die oder der Einzelne sind erstmal selbst für ihre individuelle Gesundheit verantwortlich. Das klappt sicherlich auch bei einigen ganz hervorragend, wenn zum Beispiel das Geld da ist, um sich gesund zu ernähren. kein Beruf ausgeübt wird, der den Körper schädigt, Zeit für soziale Kontakte erübrigt werden kann und eine Familie zu haben, die bei der Kindererziehung oder der Angehörigenpflege unterstützend unter die Arme greifen kann. Und das sind nur einige wenige Umstände, die maßgeblichen Einfluss auf die Gesundheit haben können. Die Situation von illegalisierten Menschen ist teilweise so prekär, dass auch die gesetzliche Gesundheitsversorgung nicht zuständig ist. Es gibt also krankmachende Verhältnisse, auf die das individuelle Verhalten nur wenig Einfluss hat. Das gesetzliche System der Gesundheitsversorgung lässt das Wissen um diese Umstände außen vor. Denn Erkenntnisse darüber, dass Lebensstile und Milieus Einflüsse auf die Gesundheit haben, ist bekannt. Wie auch vom Soziologen Carsten Wippermann beschrieben. Oder wie auch das Robert-Bosch-Institut in ihrer Studie Arbeit und Gesundheit herausgefunden hat, unterscheidet sich vor allem die Lebenserwartung von Migrantinnen und Nicht-Migrantinnen. Diese sozialen und gesundheitlichen Ungleichgewichte sind in Großstädten besonders sichtbar. Die ärmeren Viertel werden von überhöhten Mietpreisen beherrscht und gleichzeitig gibt es einen Mangel an sozialen Infrastrukturen. Der Gesundheitszustand in den wohlhabenderen Vierteln unterscheidet sich nachweislich von dem der Menschen aus den ärmeren Vierteln. In der ambulanten Gesundheitsversorgung fehlt es beispielsweise an Konzepten, die eine gesunde Lebenswelt für alle möglich machen könnten. In Hamburg und Berlin gibt es Kollektive, die gerade solche Konzepte jetzt entwickeln. Dort entsteht gerade das Konzept der Polikliniken. Hierbei geht es nicht um ein herkömmliches Verständnis von Klinik, sondern um ein Gesundheitszentrum, bei dem verschiedene Berufsgruppen zusammenarbeiten und mit den Menschen des Stadtteils ein neues Konzept von Gesundheit und Versorgung schaffen wollen. Ein Konzept von Gesundheit, das alle Lebensbereiche umfassen soll. Dabei sollen die gesellschaftlichen Bedingungen im Mittelpunkt stehen, die dazu führen, dass Menschen krank werden oder gesund bleiben. Bedingungen wie Mietsteigerungen, geringes Einkommen, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Rassismus oder auch Altersarmut beeinflussen die Gesundheit nachweislich stärker als nur die Qualität der medizinischen Versorgung. Und die Idee der Poliklinik geht genau darauf ein. Durch soziale und persönliche Beratung, der Unterstützung dabei, kollektive Lösungsstrategien für Problemlagen zu entwickeln und eine Versorgungspraxis, die sich an den Bedürfnissen der Besucher und Besucherinnen orientiert. Hierbei geht es nicht ausschließlich um Gesundheit, sondern es soll auch ein Zentrum der Begegnung sein, an dem man einfach sein kann, wie beispielsweise in einem Kaffeetreff. Wichtig bei all dem ist, dass all diese Konzepte und Strategien gemeinsam mit der Community des Viertels entwickelt werden und sich auch gemeinsam an der politischen Auseinandersetzung orientiert wird. Die Vision ist, eine Kultur der Teilhabe und des Willkommens als Antwort auf Krankheit zu schaffen.
Wir haben mitbekommen, dass es in Berlin und Hamburg sowas jetzt gibt und waren da auf jeden Fall so geflasht, dass sowas geht und dass Leute das tatsächlich machen, weil wir das natürlich auch merken. Also wenn jetzt jemand zum Medienetz kommt, der hat ein medizinisches Problem, so dann verständigt man sich erstmal darüber und überlegt, zu welchem Arzt man den schickt, aber dann kommt halt oft sowas wie, die Leute sind gestresst, weil sie keine feste Wohnung haben oder weil ihre Duldung ausläuft oder weil sie irgendwie Stress mit der Polizei haben oder mit ihrem Arbeitgeber oder sonst was. Bei uns ist es ja häufig so, dass die Leute wirklich erst in allerletzter Not zu uns kommen, wenn es wirklich nicht anders geht und sie sich gar nicht weiter zu helfen wissen. Dann ist das Problem halt schon akut, den man natürlich einfach vorbeugen könnte, wenn man die Leute ordentlich in eine Krankenversorgung überführen könnte, dann werden die Probleme halt vielleicht gar nicht so schlimm, wie es ist, wenn sie jetzt zu uns kommen. Wenn man das halt wie in so einer Poliklinik, wo man dann halt einen Ort hat, wo verschiedene Beratungsangebote irgendwie gebündelt sind, weil man sich eben darauf einstellt, Leute anzusprechen, die halt, wo es eben nicht nur um das gesundheitliche Problem geht oder um das medizinische Problem, sondern dass man eben darüber hinausgeht, dass man eben so eine psychologische Betreuung hat oder dass man jemanden hat, der dann mit dem oder derjenigen vielleicht zum Amt geht oder zum Jobcenter geht. Dass man das halt gebündelt an einem Ort hat, ist cool. Aber wir haben uns jetzt in Halle noch nicht so, also jetzt irgendwie vorgenommen, sowas Ähnliches zu machen. Da haben wir jetzt auch nicht so die Kapazitäten für. Aber die Idee ist auf jeden Fall gut.
Aufstehen, losgehen, arbeiten und schlafen gehen. Seit Jahren sieht der Tag so für dich aus. Wohnung putzen, Kinder füttern, gut verstehen mit anderen Müttern. Irgendwann frisst dich der Stress mal auf. Und von Zeit zu Zeit holt der ganze Mist dich ein. Und dann nimmst du dir die Freiheit raus.
dich 10 Minuten hinzusetzen. Lässt halt mal die anderen stressen, weil du mal eine kurze Pause brauchst. Und genau da kommt dein Chef. Und der ist eh total bescheuert. Und als er dich so sitzen sieht, hat er dich sofort gefeuert. Und jetzt stehst du da vom Arbeitsamt und denkst allein, Ozean, das war der Plan von Anfang an, mit dem Segelkahn einfach mal rauszufahren.
Suburbia, die Vorstadt aus Einfamilienhäusern, in der die Hausfrau putzt, die Kinder erzieht und auf ihren Ehemann mit dem Essen wartet. Der Arbeitsplatz der Hausfrau ist die Oase der Erholung des Mannes. Er legt die Füße hoch. Sie fragt nach seinen Befindlichkeiten. Wie war dein Tag? Emotionale Fürsorge für den Mann war und ist zum großen Teil immer noch eine weibliche Aufgabe in einem privaten Raum. Jahrzehnte später. Die Mieten steigen. Eventuell müssen wir die vertraute Nachbarschaft verlassen und an den Stadtrand ziehen. Die räumliche Trennung wird größer. Wir verschwenden unsere Lebenszeit mit langen Anfahrtswegen. Die Reallöhne sinken, wir müssen mehr arbeiten in befristeten Arbeitsverhältnissen. Wir haben keine Zeit mehr für Freunde, Großeltern, zu pflegende Angehörige und Kinder oder verzichten auf unsere Selbstsorge. Unser modernes, großstädtisches Leben macht uns immer individualisierter, gestresster und einsamer. Seit diesem Jahr gibt es in Großbritannien tatsächlich ein Ministerium für Einsamkeit. Auch Hausprojekte, die sich ihren Wohnraum langfristig sichern und gemeinschaftlich organisieren, vermeiden häufig die Auseinandersetzung mit dem Ernstfall. Was passiert, wenn ich schwer krank werde? Wer sorgt für mich, wenn meine Familie nicht für mich da ist? Wie verbindlich können wir sein? Abgesehen davon gibt es oft auch hohe Zugangsbeschränkungen, wenn jemand an einem solchen Projekt teilhaben möchte. Das kann die andere Sprache sein oder das fehlende Netzwerk in der Stadt. Häufig sind sie wie Inseln oder Schutzräume für kleinere geschlossene Gruppen. Der Anspruch sollte viel weiter gehen. Lasst uns doch öffentlichen und privaten Raum durchbrechen. Können wir die private Fürsorglichkeit auch gemeinschaftlich in der Öffentlichkeit leben?
Das Elterncafé, das ist ja hier in der Hasi entstanden, da auch einige mit Kindern dabei sind. Und deswegen gibt es ja eigentlich auch einen ziemlich guten Raum für Kinder. Wir haben alles möglich, wir haben Spielzeug, allgemein den Raum und Platz für Kinder, also auch das Verständnis für Kinder. Hier ist keiner, der irgendwie genervt guckt, wenn irgendwann ein Kind zu laut ist. Also man hat hier einfach die Möglichkeiten. Es ist einfach ein kinderfreundlicher Ort, die Hasi.
Die Kinder können hier entgeltfrei spielen. Man hat nicht den Druck, irgendwas kaufen zu müssen, wie beispielsweise in anderen Kindercafés.
Hier sind ganz unterschiedliche Menschen mit beteiligt, ganz unterschiedlicher Kulturen und Sprachen. Also es geht, glaube ich, den Eltern mehr so darum, dass sie hier einen Raum haben, wo sie einfach auch mal über ihre Interessen und Sachen sprechen können und nicht nur über die Kinder. Weil ich finde, das ist immer so ein großer Punkt, wo viele sich ein bisschen verloren fühlen. Was ich auch stark gemerkt habe, nachdem ich Mutter wurde, ist, dass vieles ausschließt. Alles, was so spät abends ist, das kann man schwer bewerkstelligen, außer man hat irgendwie eine Betreuungsperson. Dann ist man irgendwann auch nicht mehr so informiert und ist ein bisschen außen vor. Also ist nicht mehr auf demselben Stand wie die anderen Leute, was schon ausschließt, finde ich. Und das ist hier so gar nicht der Fall. Wir erfahren immer alles Mögliche, was gerade so rund um die Hasi geschieht.
Es gibt die Krise und Kredite und Profite und Patente und die Rente und die Grenze und die Reisedokumente. Hundesalons und ein Halsband für Schweine. Und das ist, warum ich meine, die Welt ist was Gemachtes. Ein trommelnder Hase aus Plastik mit Zahnrad und Batterie. Die Welt ist was Gemachtes. Ist da und dahin aus Notwendigkeit und der Rest ist Utopie.
Wir brauchen mehr Raum, mehr Infrastruktur. Doch wir leben in einer Welt, in der das Privateigentum das letzte Wort hat. Ein berühmter Satz aus dem Grundgesetz: Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Übrigens, kurz vor der Gründung der Bundesrepublik Deutschland wurde ein Teil davon gestrichen. Wer sein Eigentum missbraucht, kann sich auf den Schutz dieser Bestimmung nicht berufen. Artikel 14 Absatz 2 Satz 3 Grundgesetz, Fassung bis zum 30.11.1948. Ein Großteil der juristischen Doktorarbeiten widmet sich lieber der Ausweitung des Privatschutzeigentums und nicht der Unterstützung der Sozialbindung. So ist es nicht verwunderlich, dass die Belegungsbindungen im sozialen Wohnungsbau innerhalb von 15 bis 20 Jahren in den meisten Großstädten ausgelaufen sind. Und die Städte haben in den letzten Jahrzehnten einen Großteil ihrer Flächen an private Investoren verkauft. Nun boomen viele der großen Städte und der bezahlbare Wohnraum wird knapp. Es gibt das Konzept der Allmenden, der Allgemeingüter oder der sogenannten Commons. Das sind Orte, die das bestehende Rechtssystem nicht schützt. Sie sind weder privat noch öffentlich, weder staatlich noch marktwirtschaftlich organisiert. Die Zugänglichkeit und die Regeln dieser Orte werden immer wieder neu gemeinschaftlich ausgehandelt. Die Hasi ist solch ein Ort oder eben ein interkultureller Garten, in dem auch zugewanderte Menschen ihr Wissen über Pflanzen und Essen mit anderen teilen können.
Na, das erste Bedürfnis ist ja überhaupt so Gemeinsamkeit, also einfach mit Leuten zusammen Sachen zu machen. Was ist ja dann erstmal die nächste Frage? Das kann dann irgendwie, kann man zusammen Musik machen oder man hat halt zum Beispiel einen Garten, den man zusammen bewirtschaftet oder man kommt einfach mit Leuten aus anderen Kulturen zusammen und tauscht sich aus.
Dass sich eine Struktur bildet, die im Konsens Entscheidungen fällt und im Konsens, wo jeder mit entscheiden kann. So läuft es in dem Haus ja auch. Jeder kann zum Plenum kommen und jeder kann mitentscheiden und jeder hat ein Vetorecht bei jeder Entscheidung. Und bisher funktioniert es wunderbar. Ich glaube, dass das ist, wenn jedes Haus so wäre oder jeder Raum, dann wäre vieles nicht mehr möglich, glaube ich. Aber also sowas wie einen Laden zu besitzen, der nur Profit für einen selbst abwirft, das ist natürlich nicht möglich dann, weil jeder kommen kann und sagen kann, ach, ich möchte nicht, dass dieser Laden hier ist und dass der nur für dich Profit abwirft. Aber ich glaube, trotzdem wäre immer noch so viel möglich, obwohl nur im Konsens entschieden wird. Das wäre auf jeden Fall mal cool, so 300 Häuser, 300, also so eine Riesenfläche zu haben, in der das ausprobiert wird.
Naja, ich glaube, wir haben hier mit der Besetzung, war nicht die schlechteste Idee, das so zu machen, weil man dadurch erstmal halt diesen politischen Fokus hat, wo man dann halt auch Probleme adressieren kann und sagen kann, warum man das macht, also warum man das legitim findet, warum man das macht, was man hier machen will, hat man natürlich eine andere Öffentlichkeit, weil es halt so ein großer Aufreger ist, um halt die Themen zu platzieren. Von daher finde ich Besetzung als Strategie immer ganz gut.